HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls steht dieses Jahr an. Leipzig sieht sich als Ausgangspunkt der friedlichen Revolution. Und hier wird jetzt die Diskussion geführt, wer oder was die Kunst in der DDR eigentlich geprägt hat. Diese Frage versucht die Ausstellung Point of No Return im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu klären. Direktor Alfred Weidinger.
Einige Kunstwerke sind überhaupt noch nie gezeigt worden. Und das wird auch einen entsprechenden Einfluss auf die Kunstgeschichtsschreibung dieses Landes haben.
Da wird also mal wieder Geschichte geschrieben in Leipzig. Diesmal Kunstgeschichte. Und wir sind dabei mit HR Info Kultur. Vorher wollen wir aber noch an eine große Schriftstellerin erinnern. Brigitte Kronauer ist im Alter von 78 Jahren gestorben, in ihrer Wahlheimat Hamburg. Dort spielten auch viele ihrer Romane, zum Beispiel Teufelsbrück. Ursprünglich war Brigitte Kronauer Lehrerin, konzentrierte sich dann aber ganz aufs Schreiben. 1980 erschien ihr erster Roman Frau Mühlenbeck im Gehäus. Brigitte Kronauer wurde zu einer herausragenden Erzählerin deutscher Gegenwartsliteratur, die ihre Umwelt genau und teils scharf beobachtete.
Manchmal wird gesagt, Wahrnehmungserotikerin oder Beschreibungsfanatikerin. Das Beschreiben der Welt ist gar nicht das, was mich interessiert. Was mich interessiert, ist das Beschwören der Welt, der Wirklichkeit.
Brigitte Kronauer hat viele Texte und Erzählungen erschaffen und 11 Romane. Für ihre Erzählkunst hat Brigitte Kronauer wichtige Preise bekommen. Unter anderem wurde sie mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Wie ihr Verlag mitteilte, ist sie am Montag nach langer, schwerer Krankheit gestorben. In diesem Jahr spielt der Osten Deutschlands eine entscheidende Rolle. Nicht nur wegen spannender Landtagswahlen, sondern auch, weil das große Jubiläum des Mauerfalls ansteht. Als Folge der friedlichen Revolution, mit der vor 30 Jahren DDR-Bürger den Sturz des Regimes erzwangen. Das Museum der Bildenden Künste in Leipzig zeigt passend dazu eine große Ausstellung über ostdeutsche Kunst. Der bisherige Blickwinkel darauf schien den Machern zu verengt. Denn vieles, was nicht DDR-Staatskunst war oder Kunst von bekannten Dissidenten, wanderte in die Depots. Einiges davon ist jetzt zu sehen in der Ausstellung Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst. Etwa 300 Werke von mehr als 100 Künstlern werden gezeigt und Ulrike Thielmann hat sie sich angesehen.
Ganz klar, hier geht es um Wiedergutmachung, um erlittene Kränkungen, teils gar um Entzug der künstlerischen Lebensgrundlage. In den 90ern stritt man im westdeutschen Feuilleton und unter Museumsleuten darüber, was zu bewahrende Kunst aus der DDR sei, was ab ins Depot musste oder am besten gleich bei den Künstlern in deren Ateliers zu verbleiben hatte. Zwei Kuratoren, die sich seit Jahrzehnten mit DDR-deutscher Kunst beschäftigen, die Experten Christoph Tannert und Paul Kaiser, konnten nun in Leipzig ihr Wissen um jene verdrängte DDR-Kunst in einer Schau bündeln. Um jene Kunst, die nach 89 weder mit staatsnah noch mit dissidentisch etikettiert wurde. Die für den kulturpolitischen Ost-West-Diskurs als Munition nicht taugte, die aber letztlich die Essenz der DDR-Kunst ausmacht. Paul Kaiser, Kurator der Ausstellung.
Wir sind in einer Zeit mit einem gestiegenen ostdeutschen Selbstbewusstsein und natürlich mit einem nachholenden Gerechtigkeitsdenken vieler Künstler auch endlich auch in dem Sinne wahrgenommen zu werden. Und die Strukturen waren bislang nicht so. Es gab kein Interesse der Museen, auch nicht der ostdeutschen Museen. All das ist erst in den 3, 4, 5 Jahren, die unmittelbar zurückliegen, passiert.
Mehr als 300 Werke, hauptsächlich Malerei, aber auch Fotografie und Plastik, vereint die Schau auf rund 1500 Quadratmetern. 106 Künstler und Künstler sind präsent. Große Namen, aber auch solche, die selbst Fachleute für DDR-Kunst nicht kannten. Alle Werke setzen sich kritisch mit der DDR-Gesellschaft auseinander. Manche zeigen gar vor 89 die Mauer, was verboten war. Alfred Weidinger, Direktor des Leipziger Museums der Bildenden Künste, als Österreicher in neutraler Position zur DDR-Kunst, ermöglichte die Schau in seinem Haus.
Es wird viele Überraschungen geben, weil das einfach Kunstwerke sind, die wir aus den Archiven rausgeholt haben, die die Künstler seit Ewigkeiten nicht mehr gezeigt haben. Einige Kunstwerke sind überhaupt noch nie gezeigt worden. Und das wird auch einen entsprechenden Einfluss auf die Kunstgeschichtsschreibung dieses Landes haben.
Thematische Räume sind entstanden. Die Titel tragen wie Artisten und Masken oder Transit auch einen Raum der Ironie, gibt es. Mit farbstarken, bunten Werken des DDR-Pop-Art-Künstlers Wasja Götze, als auch des Ostberliners Hans Ticher. Die meisten der präsentierten Werke der Schau sind jedoch von realsozialistischer Düsternis geprägt, als auch von künstlerischen Formexperimenten. Und bislang völlig im Hintertreffen der deutsch-deutschen Kunstrezeption Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt, jene sächsische Großstadt ohne Kunsthochschule. In den 80ern aber künstlerisch innovativ, besonders im Bereich der Fotografie. Zu den Neuentdeckungen der Ausstellung gehört ein saalfüllender Bilderzyklus Passagenbilder der Leipziger Malerin Doris Ziegler. Zwischen 1988 und 1993 geschaffen, manifestiert er in den Leipziger Passagen den Umbruch jener Zeit. Paul Kaiser.
Interessant ist es deshalb, weil wir viele Bilder gefunden haben, wo Künstlerinnen und Künstler das Ereignis des Mauerfalls als solches imaginieren und vorwegnehmen. Und in diesem Zyklus von Doris Ziegler ist das in den Leipziger Messepassagen verortet, finde ich ein sehr wichtiges Dokument.
30 Jahre nach der friedlichen Revolution und 20 Jahre nach den schlimmsten ideologischen Grabenkämpfen um die deutsch-deutsche Kunst versucht diese Schau im Leipziger Bildermuseum einen neuen Kanon zu bilden. Was und wer Kunst in der DDR denn nun wirklich prägte.
Ulrike Thielmann über die Leipziger Ausstellung Point of No Return – Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst. Einer der Kuratoren der Ausstellung ist Christoph Tannert, Leiter des Kunsthauses Bethanien in Berlin. Die Ausstellung will ostdeutsche Kunst zeigen, die bisher wenig oder gar nicht bekannt ist und in Depots und Ateliers lagert. Ich wollte von Christoph Tannert wissen, wie und wo man denn solche Kunstwerke findet.
Zum Glück bin ich alt genug zu wissen, was sich um mich herum in den 70er, 80er Jahren getan hat. Ich bin selbst Jahrgang 55 und ich kenne aus eigener Anschauung, aus den Künstlerateliers, die Werke, die damals entstanden sind. Und sie sind zu DDR-Zeiten nicht gezeigt worden. Sie sind nach der Wende ab und zu mal in kleinerem Rahmen gezeigt worden. Und weil im Wesentlichen die großen Museen in Ost und West durch westdeutsche Kolleginnen und Kollegen geleitet werden, ist natürlich dieser Blick auf Kunst in Ostdeutschland einfach in den letzten 30 Jahren weniger wichtig gewesen. Und insofern haben wir Kunst aus den Künstlerateliers erbeten, aber auch aus vielen Privatsammlungen, aber auch natürlich aus staatlichen Museen und aus größeren Firmensammlungen. Es ist ja doch interessant, wie auch Firmen interessante Sammlungen angelegt haben.
Also das heißt, Sie wussten, wo Sie suchen müssen. Sie sind fündig geworden. Und wonach haben Sie dann ausgewählt? Was waren Ihre Kriterien, welche Kunstwerke Sie in die Ausstellung mit reinnehmen möchten?
Uns war wichtig, nicht zu sezieren das Verhältnis von staatstragender und nicht staatstragender Kunst. Also nicht das Verhältnis von den Big Names und der Subkultur. Künstler und Künstlerinnen aus beiden Bereichen sind in der Ausstellung präsent und das war notwendig, weil wir ja zeigen wollten, wie sich der Blick auf den Übergang, auf diese Transformation in den unterschiedlichen künstlerischen Lagern entwickelt hat. Also die Großkünstler der DDR, Sitte, Tübke, Heisig, Matteuer, sind irritiert über die Wende. Sie spüren und malen und illustrieren den Verlust ihres Staates DDR, während viele jüngere Künstler, auch diejenigen, die schon aus der DDR weggegangen waren, euphorisch die Lage beurteilen und gleichzeitig auf die Dualität Ost und West verweisen. Wir haben in der Ausstellung sehr viele Werke, die den Riss, der durch Deutschland geht, benennen. Und insofern ist das eben nicht eine historische Ausstellung, sondern es ist eine ganz aktuelle Ausstellung, die sich mit den Klimata im heutigen Deutschland befasst.
Ja, so lange sind ja diese ganzen Ereignisse auch noch nicht her und völlig richtig, sie strahlen ja auch noch aus. Das ist ein ziemlich langer Prozess, der da künstlerisch begleitet wird. Und Sie schreiben im Katalog, dass die Kunst ein Medium sein kann, um diese Prozesse besser zu verstehen. Wie kann das funktionieren?
Am besten funktioniert es eigentlich, wenn ein Publikum vor den Werken ergriffen wird. Wir haben also Werke gesucht, die auf ganz deutliche Art und Weise sprechen. und die etwas mitteilen, was man so nicht einfach in ein paar Sätze kleiden kann. Was aber einen großen Eindruck macht, was auch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Weil das ist das Wesen der bildenden Kunst, dass sie mit einem Sinnlichkeitspotenzial berühren kann.
Es wird in der Ausstellung viele Überraschungen geben. Das hat der Direktor des Museums Alfred Weidinger versprochen. Was hat Sie denn vor allem überrascht?
Mich haben verschiedene Werke überrascht, die ich zwar kannte, aber beim Wiedersehen einfach faszinierend fand. Da ist zum Beispiel Via Lewandowskis Berliner Zimmer in einer sogenannten Leipziger Version. Er hat diverse Möbel so arrangiert, dass ein Riss durch den Raum verläuft. Und zwar durch das Mobiliar, durch die Sessel, durch den Papagei, der da auf einem Sessel hockt. Also die Mentalität Ost und West als einen Spaltvorgang zu empfinden, das hat dieser Künstler ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Es gibt Werke von Lutz Friedel, die deutschen Brüder, die nicht zusammenkommen können. Es gibt den wunderbaren deutschen Zwilling von Ralf Kerbach. Es gibt tolle Bilder von Cornelia Schleime, Christine Schlegel. Also das ist ein großartiges Bildererlebnis. Die Ausstellung ist wesentlich Malerei und skulptural basiert, also sehr, sehr klassisch und wird vielleicht auf diese Weise auch einem Museumspublikum entgegenkommen.
Sie wollen ja parallel zur Ausstellung auch Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern führen. Was schwebt Ihnen da vor?
Wir wollen mithilfe des Museums ein Archiv anlegen. Künstler und Künstlerinnen sollen befragt werden, wie sie die Zeit des Umbruchs erlebt haben, wo sie selbst gestanden haben. Also wir versuchen eine Art Archiv im Sinne der Grundlagenforschung aufzumachen, denn es gibt ganz, ganz wenige Forschungsleistungen nur auf diesem Gebiet. In Deutschland wird der Osten Deutschlands quasi immer noch als eine Terra incognita behandelt, während Kunstwissenschaftler in Frankreich, in den USA uns da um Meilen voraus sind und diese Kapitel längst in die Forschung integriert haben.
Ist das auch eine Chance für die Künstlerinnen und Künstler, jetzt einfach nochmal ganz anders gesehen zu werden, ganz anders auftreten zu können?
Es ist nicht nur eine große Chance, es ist vor allen Dingen eine späte Würdigung. Sie erinnern sich sicherlich an die vielen unmöglichen Entscheidungen, auch in sächsischen Museen, in Dresden beispielsweise, wo es sehr, sehr lange gedauert hat, bis die Kuratoren der Häuser sich geöffnet haben gegenüber ihrer eigenen Vergangenheit. Ist es nicht absurd, dass ein Museum sich seiner regionalen Entwicklung quasi entledigt und es für wichtiger hält, Künstlerinnen und Künstler aus New York und ich weiß nicht wo in Dresden zu zeigen, ohne dass man das Beet vor dem Hause überhaupt betrachtet und bearbeitet.
Dieses Beet wird spätestens jetzt beackert in der Ausstellung Point of No Return, Wende und Umbruch in der ostdeutschen Kunst. Sie ist noch bis zum 3. November im Museum der Bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Christoph Tannert war das, einer der Kuratoren der Ausstellung. Museen, die sich mit Geschichte befassen, sei es durch Kunst oder auf anderen Wegen. Davon träumen viele in Spanien. Aber es gibt dort kein einziges staatliches Museum, das sich mit einem besonders schwierigen Teil der Geschichte des Landes befasst. Nämlich als faschistische Truppen ab 1936 gegen die Spanische Republik kämpften. Am Ende des Spanischen Bürgerkriegs stand die Franco-Diktatur, die bis 1975 dauerte. Aber bisher gibt es dazu kein Museum und oft nicht mal eine Gedenktafel. Immerhin kommt jetzt ein bisschen Bewegung in das Thema Aufarbeitung, berichtet unser Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth.
Emilio Silva ist nicht nur Fachmann für den Spanischen Bürgerkrieg und die Franco-Zeit. Die Diktatur hat auch Spuren hinterlassen in seiner Familie. Sein Großvater gehörte zu den tausenden Spaniern, die im Krieg getötet wurden und in einem der etlichen Massengräber verschwanden. Emilio ist Mitbegründer der Stiftung gegen das historische Vergessen. Dass der spanische Staat die Geschichte des Bürgerkriegs und der Diktatur nicht öffentlich aufarbeitet, in einem Museum zum Beispiel, liege an den Eliten des Landes, sagt er. an den Menschen, die seit Jahrzehnten Einfluss in Politik und Wirtschaft hätten.
Die Elite der Diktatur ist quasi durch eine Drehtür gegangen und hat sich in die Elite der Demokratie verwandelt. Sie wollte all das vergessen machen, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie möchte daher kein Museum. Wenn es nach ihr geht, wird die Diktatur in der spanischen Geschichte übersprungen. Wenn sie oder ihre Nachfahren über Erinnerung sprechen, geht es immer nur um den Bürgerkrieg davor.
Eine Untersuchung der Madrider Complutense-Universität kommt zu dem Ergebnis, dass seit Ende der Diktatur alle spanischen Regierungen eng mit den Köpfen der Franco-Zeit verbunden waren, konservative Regierungen und sozialistische. 90% der Minister hatten demnach verwandtschaftliche Beziehungen zu mächtigen Franco-Generälen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez wollte die Aufarbeitung der Vergangenheit vorantreiben. Gleich nach seinem Amtsantritt vor gut einem Jahr kündigte er an, den Leichnam von Diktator Franco aus dem Tal der Gefallenen bei Madrid exhumieren und umbetten zu lassen. Francos Mausoleum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Pilgerstätte für Rechtsextreme entwickelt. Doch Sanchez hatte gegen viele Hürden zu kämpfen. Er bekam zwar die Unterstützung des Parlaments für den Plan, Franco aus seiner Grabkammer zu holen, aber die Familie des Diktators wehrte sich gerichtlich.
Es ist eine Offensa directa a la historia de España.
Es sei eine Beleidigung für die Geschichte Spaniens und für alles, für das Franco und der Franquismus stehe, so Jaime Alonso, Sprecher der Francisco-Franco-Stiftung. Der Leichnam des Diktators wird also erst einmal nicht exhumiert. Eine weitere Entscheidung des obersten Gerichtshofs steht noch aus. Für Emilio Silva ist das ein Unding.
Es ist unfassbar, wie die Regierung einer Demokratie, in der ein Diktator auf einem staatlichen Gelände begraben ist, diesen dort nicht entfernen kann. Die spanische Demokratie ist geschwächt. In Deutschland wurde die Asche von Rudolf Hess über dem Meer verstreut, auch um zu verhindern, dass sein Grab zur Pilgerstätte für Neonazis wird.
Immerhin, eine Kleinstadt westlich von Madrid macht sich für die Aufarbeitung der dunklen Jahre Spaniens stark. In Teruel entsteht ein Bürgerkriegsmuseum, das von der spanischen Region Aragon finanziert wird. Das erste Spaniens, wie die Macher betonen. 10 Jahre lang habe man das Museum geplant. Es werde eines, Zitat, in dem alle Seiten des Bürgerkriegs gleichermaßen Raum bekommen. Und zwar zusammen 3.500 Quadratmeter.
Was soll das? Warum entsteht in Teruel ein Museum, das sich nur mit dem Bürgerkrieg befasst? Der Krieg war so etwas wie der Prolog zu dem, was danach geschah. 40 Jahre Diktatur. Erzählen wir also die Wahrheit oder wieder nur einen Teil davon, weil die spanische Elite es so will?
Zumindest entsteht überhaupt ein staatlich finanziertes Museum über einen Teil von Spaniens schwieriger Geschichte. Besser hätte es vielleicht nach Madrid gepasst, ins Herz des Landes. An die Franco-Zeit traut sich aber weiter kein Museum, an den Teil der spanischen Geschichte, der bis heute kein bisschen aufgearbeitet ist.
Spanien hat großen Nachholbedarf in Sachen Aufarbeitung, aber immerhin gibt es bald ein Museum, das sich zumindest mal mit dem Bürgerkrieg befasst. Ein erster Schritt, meint unser Korrespondent Oliver Neuroth. Manchmal schmerzt auch die jüngere Geschichte. In Paris ist es gerade mal etwa 100 Tage her, dass eines der Wahrzeichen der Stadt schwer beschädigt wurde. Am 15. April brannte das Dach der Kathedrale Notre-Dame ab und zerstörte große Teile der weltberühmten Kirche. Seither hat sich einiges getan, aber die Kathedrale gilt immer noch als einsturzgefährdet. Und die Diskussion darüber, wie und wann sie wieder aufgebaut werden kann, ist in vollem Gang, berichtet Sabine Wachs.
Auf dem berühmten Vorplatz, von dem aus Touristen und Pariser die Kathedrale noch bis zum Brand Mitte April bestaunen konnten, steht jetzt ein hoher, beigefarbener Bauzaun. Nur wer den Kopf weit in den Nacken legt, kann einen Teil der Fassade erspähen. Sie machen einen fantastischen Job hier auf der Baustelle, sagt Toni, Tourist aus den USA. Trotzdem ist es traurig, die Kathedrale so zu sehen. Ich wünschte, die Baustelle wäre offener, aber wir laufen jetzt einfach mal rundherum und schauen, was wir sehen können. Viele Touristen zieht es vor allem auf die Rückseite der Kathedrale. Hier sieht man, wie sich die Flammen durch das Dach gefressen haben. Das Baugerüst, das schon vor dem Brand rund um das Dach aufgebaut war, ist zusammengeschmolzen. Netze sollen herabfallende Steine sichern, Holzkonstruktionen stützen das Gewölbe. Es ist immer noch sehr bewegend, sie unvollständig zu sehen. Aber diese Baustelle steckt auch voller Hoffnung. Das zeigt, dass es eine Perspektive gibt. Wir fragen uns, wie sie wieder aufgebaut wird, so wie sie war oder vielleicht ganz anders. Sagt Marie. Am Abend des Brandes, erzählt die Pariserin, hing sie die ganze Nacht vor dem Fernseher. Das Innere der Kathedrale ist noch immer ein Trümmerfeld. Französische Fernsehteams konnten Kulturminister Franck Riester in die Kirche begleiten. Ihre Aufnahmen zeigen, dass im Kirchenschiff Schuttberge aufgehäuft wurden, aus verkohltem Holz, aus ausgebrannten Steinen und geschmolzenem Eisen. Große Teile der Kathedrale sind mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Es sei schon viel passiert, erklärte Kulturminister Riester bei diesem Besuch in der Kathedrale. Schauen Sie, was sich hier in nur 3 Monaten getan hat. Schauen Sie sich die Netze an, die Stützen, die Absicherung. Das ist schon sehr, sehr gut. Wie und wann die Kathedrale wieder aufgebaut werden kann, ist noch nicht klar. Das 5-Jahres-Ziel von Präsident Macron scheint sehr ambitioniert, auch wenn die französische Nationalversammlung grünes Licht für ein Gesetz gegeben hat, das einen schnellen Wiederaufbau ermöglichen soll. Vor allem das Dach gilt noch immer als einsturzgefährdet. Im Inneren wird der Schutt nur von Robotern zusammengeräumt, erklärt Chefarchitekt Philippe Villeneuve. Wir versuchen, so schnell wie möglich voranzukommen, aber die Sicherheit der Arbeiter geht vor. Wir sind noch lange nicht beim Wiederaufbau. Wir sichern erst einmal das Gebäude. Im Herbst 2020, schätzt Architekt Villeneuve, könnten die Aufräumarbeiten ganz abgeschlossen sein. Erst dann kann der Wiederaufbau starten. Sobald es die Sicherheitsbedingungen zulassen, soll ein Andachtsraum vor der Kathedrale errichtet werden. Der berühmte Vorplatz, der Parisern und Touristen den Blick auf die wunderbare Kathedrale gewährt hat, wird aber wohl noch länger durch Bauzäune versperrt bleiben.
Sabine Wachs über Notre-Dame. Das Dach der Kathedrale ist vor rund 100 Tagen abgebrannt und hat große Teile der Kirche zerstört. Das Kinoprogramm in dieser Woche hat ein Highlight im Angebot. Der neue Film von Pedro Almodóvar. Leid und Herrlichkeit, so der Titel. In den Hauptrollen sind Antonio Banderas und Penélope Cruz zu sehen. Bei der Premiere auf den Filmfestspielen von Cannes konnte sich das Publikum nicht auf den Sitzen halten. Und jetzt kann sich auch das Publikum hier bei uns mitreißen lassen. Jan Tussing hat den Film gesehen. Jan, wie viel Leid und wie viel Herrlichkeit steckt denn in dem Film?
Also so viel, dass ich an einigen Stellen ein bisschen heulen musste. Ich muss dazu sagen, dass ich ein riesiger Almodóvar-Fan bin und mich auf seine Filme immer gut einlassen kann. Sein letzter Film, Leid und Herrlichkeit, ist nochmal ein richtiger Höhepunkt seiner Karriere. Und wer sich in Antonio Banderas oder Penélope Cruz nicht verliebt, der hat kein Herz.
Worum geht's denn genau in dem Film?
Also es geht um Liebe, wie in allen seinen Filmen, aber Pedro Almodóvar hat seinen ganz eigenen Blick auf die Liebe. In Leid und Herrlichkeit erzählt er die Geschichte eines alternden Filmemachers, dem sein Rücken große Schmerzen bereitet, der den Tod seiner geliebten Mutter auch nach Jahren nicht verwunden hat, ebenso wenig wie den Verlust seiner ersten großen Liebe und der es auch nicht mehr schafft, einen neuen Film zu drehen. Also es geht um Almodóvar selbst. Leid und Herrlichkeit ist ein melancholischer, ein versöhnlicher Film und erzählt im Grunde Almodóvars eigene Geschichte, so eine melancholische Autobiografie, und Antonio Banderas verkörpert Almodóvar.
Der Film ist bei den Filmfestspielen in Cannes zum ersten Mal gelaufen. Du hast damals für uns aus Cannes berichtet und hast dort auch Antonio Banderas gesprochen. Was hat er dir denn erzählt?
Also ich hatte das Glück, mit Antonio Banderas am Abend nach der Verleihungszeremonie in Cannes auf einem Sofa zu sitzen mit anderen Journalisten. Er bekam ja die Goldene Palme als bester Schauspieler und war noch ganz beseelt von seinem Glück. Er sagte, das sei im Grunde seine erste große internationale Auszeichnung. Und das, obwohl er ja schon in so vielen internationalen Filmen mitgespielt hat. Also Evita beispielsweise, wir erinnern uns an Interview mit einem Vampir, mit Tom Cruise, Zorro. Diese internationalen Filme und natürlich alle Filme mit Pedro Almodóvar, Das Gesetz der Begierde, Matador, Fessle mich. Und man muss dazu sagen, Antonio Banderas ist sowas wie eine Muse für Almodóvar. Deswegen hat Almodóvar, glaube ich, auch Banderas ausgewählt, ihn selber zu verkörpern.
Pedro Almodóvar hat viele Filme gemacht. Du hast einige schon genannt. Gesetz der Begierde, Fessle mich, natürlich auch Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und Alles über meine Mutter. Er hat auch immerhin schon 2 Oscars und unzählige andere Auszeichnungen für die Filme bekommen. Was macht Almodóvar so besonders?
Also ich finde, Almodóvar schafft es, Gefühle zu erzeugen, wie wenige Filmemacher. Er ist wirklich ein Zauberer. Ihm gelingt es, Geschichten über Menschen zu erzählen und ihre Charaktere zu zeigen, die ganz menschlich sind, sehr ehrlich, so wahr eigentlich. Ne? Wir lernen mit seinen Filmen auch immer etwas über uns selber kennen. Und das ist seiner Arbeit mit den Schauspielern zu verdanken. Er holt wirklich Gefühle aus denen heraus, wie das wenige Regisseure schaffen. Beispielsweise jetzt mit Antonio Banderas. So verletzlich und einfühlsam haben wir Banderas noch nie gesehen. Also ich finde, er hat seine Goldene Palme auch wirklich verdient. Oder auch Penelope Cruz. Was sie da auf die Leinwand zaubert, ist nichts weniger als magisch. Hier spielt sie ja die Mutter von Almodovar und wir sehen in Rückblicken, wie sie ihr Kind großzieht. Da passiert gar nicht viel. Also Almodovars Filme sind keine Actionfilme, sondern es sind Menschenstudien und sein Menschenbild berührt.
Wirst du dir denn Leid und Herrlichkeit auch noch ein zweites Mal angucken?
Auf jeden Fall. Ich habe wirklich alle seine Filme mehrmals gesehen. Ich finde, er gehört wirklich zu den wichtigsten und besten zeitgenössischen Filmemachern. Und für mich ist Leid und Herrlichkeit jetzt schon ein Klassiker.
Der neue Film von Pedro Almodóvar läuft diese Woche an. Jan Tussing hat Leid und Herrlichkeit schon gesehen und sicher nicht zum letzten Mal. Das war HR Info Kultur. Den Podcast gibt es auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.